Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Wandel und Wirkung für Management und Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Ricardo Wagner und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen zweiten Folge und endlich spannenden Folge freue ich mich, einen ganz besonderen Interviewgast präsentieren zu dürfen, und zwar Dr. Colin Bean. Colin ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und hat in den letzten 13, 14 Jahren, wenn ich das richtig erinnere, sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit erlebt, selbst bewegt und auch als Podcaster begleitet, ist Gründer gewesen, hat zum Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen promoviert. Zu all diesen Projekten sprechen wir heute, auch zu seinen Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit, zu seinen Eindrücken von dem, was wir auf gesellschaftlicher, individueller und Unternehmensebene zum Thema Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Transformation erleben. Ich hoffe, es ist spannend und interessant. Wenn Sie Fragen noch haben, gern an mich wenden. Wenn Sie Lust haben, mit mir zu sprechen, auch gern an mich wenden. Ich freue mich, dass Sie diese Folge anhören und hoffe, dass auch inhaltlich für Sie was dabei ist. Ich werde auch nochmal einen zweiten Podcast mit Colin Bean aufnehmen, wo wir nochmal über das Thema Hochschule und Nachhaltigkeit sprechen. Das ist ein Thema, das wir heute nicht mehr in dem Zeitrahmen unterbringen konnten. Das werden wir nochmal in einer weiteren Folge besprechen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und bei Fragen gern über meine Webseite www.ricardo-wagner.de mich kontaktieren oder über die sozialen Medien. All die Kontakte finden Sie auf meiner Webseite. Ganz herzlichen Dank und viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast Wandel und Wirkung für Management und Unternehmenskommunikation, in dem wir über digitale und nachhaltige Transformation sprechen, unter anderem. Mein Name ist Ricardo Wagner und ich freue mich, heute einen Podcast-Profi am Start zu haben mit meiner ersten inhaltlichen Folge. Technisch die zweite, inhaltlich die eigentlich erste Folge, und zwar Dr. Colin Bean. Herzlich willkommen.
Hallo Ricardo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich wirklich sehr, bin auch fast ein bisschen nervös, weil ich schon, als ich dein Mikro gesehen habe, dachte ich, okay, hier kommt der Profi und du machst das ja wirklich sehr, sehr professionell, das Thema Podcast. Ich habe das Thema so ein bisschen vor mir hergeschoben, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal die Chance habe, mit dir zu sprechen, nutze ich das, um mir zumindest auch mal ein kleines, halb professionelles Mikro zu kaufen und diesen Podcast zu starten. Als ich das vorbereitet habe, unser Gespräch, ist die Liste der Themen tatsächlich immer länger geworden, weil du so viele spannende Sachen gemacht hast, die eigentlich genau in das in meine Themen, die ich hier behandeln will, reinpassen, sodass ich hoffe, dass wir das auch alles behandeln werden hier. Ich habe mir mal ungefähr 4 Themenbereiche überlegt. An die müssen wir uns jetzt nicht sklavisch halten, aber vielleicht so als Überschriften. Deine Erfahrungen auch aus Gründung und Marketing würde ich natürlich gerne nutzen, dass wir zum einen über das Thema wirklich Marketing und Nachhaltigkeit und auch nachhaltige Transformation sprechen, über das Thema Gründung. Da hast du ja auch einiges, wo du auch aktuell noch aktiv bist. Dann warst du ja aber auch sehr lange im Bereich Hochschule und Nachhaltigkeit unterwegs. Das würde ich natürlich auch ganz gern mitnehmen, auch so für meine Hochschulpraxis auch nochmal. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen genereller das Thema Change und Wandel und ja, wie kriegen wir überhaupt Transformation tatsächlich hin. Aber bevor wir da rein starten, eins meiner Lieblingsworte ist ja so ein bisschen das Wort grundsätzlich. Das wäre jetzt beim heiteren Berufe-Raten, gibt das auch, glaube ich, schon so ein bisschen bei Hinweise, was ich so beruflich mache. Mhm. Und da der Podcast für mich auch immer so ein bisschen Training ist, ob ich auch andere Leute reden lassen kann oder ob ich doch eher zum Monolog neige, würde ich ganz gerne dir am Anfang eine grundsätzliche Frage stellen.
Wie ist los?
Ich würde die mal in zwei Bereiche fassen, eine positive, eine negative. Warum überlebt die Menschheit die nächsten 200 Jahre? Was würdest du auf diese Frage antworten?
Da fängst du ja bei den ganz dicken Brettern an. Ja.
Nur ganz grundsätzlich.
Also ich glaube, das ist ja eine Frage, die, glaube ich, auf einen häufigen Irrtum irgendwie auch hinweist. Denn selbst oder in der Kommunikation über Klimawandel sieht man ja häufig, wird es so dargestellt, als wenn wir es nicht schaffen, die Welt sich nicht mehr drehen würde. Und ich glaube, das ist eine Idee, die man eigentlich verwerfen muss. Natürlich gibt es auch in 200 Jahren noch Menschen, auch wenn wir in einem Hothouse-Szenario landen mit 4 bis 5 Grad Klimaerwärmung. Aber das Leben wird eben für ganz, ganz viele Millionen, Milliarden Menschen ein sehr, sehr anderes sein als das, was wir heute kennen. Und es wird schlechter sein als das, was wir heute haben. Und ich glaube, darum geht's. Also ich bin völlig davon überzeugt, dass wir auch in 200 Jahren noch Menschen auf diesem Planeten haben werden. Die Frage ist ja eher, wie ist der Wohlstand und in welcher Würde können wir dieses Leben führen? Und wie viele Menschen können in Wohlstand und Würde leben? Mhm. Und das ist eine spannende Frage, die uns, also uns beide und ganz viele andere Menschen von morgens bis abends irgendwie beschäftigt, dass wir es hinkriegen, ja, im Sinne sozusagen der Nachhaltigkeit, dass die Lebensqualität auch in 200 Jahren noch ungefähr so hoch ist, wie die Lebensqualität, die wir heute genießen dürfen eigentlich.
Was glaubst du denn, welche Eigenschaften bringen uns dahin, dass wir diese negativen Szenarien möglicherweise nicht erleben?
Also ich glaube, Hoffnung, auch wenn ich Hoffnung jetzt nicht als eine klassische Eigenschaft bezeichnen würde, und Optimismus sind so zwei Dinge, an denen ich mich krampfhaft versuche festzuhalten. Und ich verweise immer gerne auf den Hoffnungsbegriff, den Uwe Schneidewind ja auch gerne nutzt, also ein aufgeklärter Hoffnungsbegriff, der nicht heißt, dass man, wenn man hoffnungsvoll ist, weiß, dass die Sache gelingt, sondern dass man weiß, dass man auf der richtigen Seite steht. Ne? Und das schützt einen auch, ehrlich gesagt, finde ich, ein bisschen, um in so einem Pessimismus, in die Pessimismusfalle zu tappen, zu der es ja auf allen Ebenen mächtig Grund eigentlich gibt. Und anschließend daran finde ich die Einsicht irgendwie ganz wirkungsvoll, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Also Wandel gelingt bestimmt nicht dann, wenn er von einem Haufen Menschen ausgeht, die glauben, sie könnten nichts verändern. Insofern ist der Glaube daran, die Hoffnung und der Optimismus, dass wir was verändern können, sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Eigenschaften, die man braucht, wenn man eben als Nachhaltigkeitsenthusiast, so wie wir beide, irgendwie seinen Arbeitsalltag und auch sein persönliches Leben bestreitet.
Kostet dich das viel Energie, Optimist zu sein?
Zuweilen ja, aber die Bubble, in der wir uns bewegen, die schützt einen ja auch so ein bisschen, ne? Und also dieses, ich finde diese Denkfigur, ne, dieser Blase, in der man sich bewegt, die ist ja gerade als Gründer, und ich bin ja gerade irgendwie so ein bisschen als Gründer unterwegs, die hat ein paar positive Eigenschaften und die hat negative Eigenschaften. Positiv ist, dass du natürlich von deiner Sache überzeugt sein musst. Sonst würdest du sie nicht machen. Ja? Also niemand fängt was an von Sache an, von der er denkt, sie würde nicht gelingen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz wichtig, immer so ein paar Löcher in diese Blase zu pieksen, um die Realität da draußen nochmal zu überprüfen. Und das versuche ich sehr regelmäßig zu machen. Und das sind unterschiedliche Formen, in denen ich das tue. Ne? Das kann mal ein Blick auf, weiß ich nicht, die Evidenzlage sein. Ne? Wie beispielsweise haben wir gerade an der Studie, habe ich gerade an der Studie mitgewirkt, die den Stand des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland versucht hat zu quantifizieren. Da kommt raus, dass nur zwischen 0,15% und 6% der deutschen Wirtschaft schon nachhaltigkeitsorientiert wirtschaften. Ne, und das ist so, ne, so ein Blick auf die Realität. Ja. Und weil wenn man sich bei uns in der Bubble bewegt hätte, könnte man auf die Idee kommen, dass das Thema eigentlich im gesamten Mittelstand und in den DAX-Konzernen angekommen ist.
Ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich das in den letzten Jahren. Ich bin immer da ein bisschen skeptisch gewesen, weil mir eigentlich immer dieselben Namen auftauchen. Ne? Also das ist so, wo man schon einen Hinweis haben kann, okay, vielleicht sind es ja doch nicht alles, sonst vielleicht sind es einfach immer wieder dieselben Gesichter, die man sieht. Ne? Also wenn man die Preisträger der verschiedenen Preise anschaut und es sind ja immer dieselben Namen. Ne? Also das ist, insofern fand ich das auch super spannend zu sehen, diese Studien, auch diese Zahl. Die hat mich in dieser Tiefe tatsächlich schon ein bisschen geschockt auch. Ne? Also ich habe das, glaube ich, auch deutlich höher verortet. Aber andererseits, glaube ich, ein heilsamer Schock, um zu gucken, wohin muss man eigentlich noch gehen. Ne? Wir stehen, und das ist natürlich auch wahrscheinlich keine gute Nachricht, tatsächlich bei vielen Dingen noch relativ weit am Anfang. Ne?
Genau, also man muss natürlich bei dieser Zahl, ne, uns war klar, dass diese Zahlen eigentlich das Einzige sein werden, was in der öffentlichen Kommunikation zirkuliert. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, dass die Erhebungsmethodik natürlich auch, also die ist nicht vollendet und vollkommen. Natürlich ist es schwierig, Unternehmen zu erfassen, die nach außen hin quasi keine Kommunikation über irgendein Nachhaltigkeitsengagement betreiben, weil sie es vielleicht selbst, ne, so klassisches Familienunternehmen, ist in ganz vielen Bereichen nachhaltig, sieht es selbst aber gar nicht so und ne, expliziert dieses Engagement gar nicht. Die kann man natürlich schwer erfassen mit den Methoden, mit denen wir gearbeitet haben. Deshalb sagen wir, es kann natürlich auch noch eine riesige Dunkelziffer geben. Aber wenn wir uns wirklich an die Zahlen, die uns zur Verfügung stellen, halten, dann kommen eben diese verschwindend geringen Prozentsätze dabei raus. Und vielleicht noch im Anschluss, was mich noch optimistisch stimmt und ob mir das schwerfällt. Also ich finde, ich bin jetzt seit 13 Jahren dabei, mich mit Themen nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Entwicklung, gesellschaftliche Transformation zu beschäftigen. Und so 2018 war, glaube ich, nochmal so ein Turning Point mit Fridays for Future, wo man gemerkt hat, okay, da ist eine ganze Generation irgendwie auf der Straße, die ganz andere Ansprüche zum Beispiel ans eigene Berufsleben, an die berufliche Perspektive stellen, die eigenen Eltern abends am Essenstisch zur Rede stellen. Und es gibt ja verschiedene Theories of Change und eine viel zitierte besagt ja, dass so ein Wandel eigentlich immer mit Generationswandel auch verbunden ist. Und das stimmt mich grundsätzlich positiv. Ja, dann kommt natürlich die Zeitfrage mit rein. Also haben wir eigentlich die Zeit, dass erstmal so eine neue Generation irgendwie in die wichtigen Positionen kommen? Die haben wir nicht. Und das ist, glaube ich, so die Crunch-Time, in der wir uns bewegen und die auch das Gefahrenpotenzial irgendwie verdeutlicht.
Ich fand das super spannend, dass du auch Hoffnung tatsächlich so als zentralen Begriff genannt hast und würde deswegen einmal ganz kurz auf die Gegenseite nochmal springen. Wo siehst du im pessimistischen Szenario tatsächlich die Gefahren, mit denen wir uns hauptsächlich befassen müssen?
Auch eine große Frage. Also dass die Machtstrukturen, ne, und unsere systemischen Fehlstellungen, die man im Wirtschaftssystem so hat, sich nicht so wirklich überwinden lassen. Das macht mir ein bisschen Angst, ne? Also ich folge der Analyse, die vor allem vom Wuppertal-Institut und Maya Göpel und Co. jetzt in den letzten Jahren ja immer stärker in den Vordergrund gerückt ist. Wir haben ja eigentlich die Voraussetzungen, um den Wandel zu schaffen, ne? Also wir haben die finanziellen Voraussetzungen, wir haben die technologischen Voraussetzungen, wir haben die Governance-Strukturen, um auch auf globaler Ebene wirklich den Wandel einzuleiten. Und es ist eher die Frage, ne, ob wir sozusagen diesen kulturellen Wandel schaffen, also dieses Umdenken, diesen Great Mindshift oder auf Betriebsebene dann diesen Corporate Mindshift, ob wir den hinkriegen. Und das ist, glaube ich, das ist die große Frage, bei der ich mir nicht sicher bin, ob wir das schaffen, die sozusagen offen im Raum steht und die mich je nach Tagesform Abhängigkeit auch mal sehr pessimistisch stimmen kann. Aber ich kann jetzt gar nicht so genau beantworten, was macht mir wirklich Angst. Ja, also ich versuche mich nicht durch zu viele Ängste irgendwie durch den Alltag treiben zu lassen. Ja,
das versuche ich tatsächlich auch zu schaffen. Ich bin ja auch grundsätzlich erstmal positiv und auch lösungsorientiert. Eigentlich versuche ich mich da zu programmieren. Ich frage mich aber manchmal tatsächlich, und auf die Gefahr, dass wir tatsächlich da am Anfang sehr auf der Metaebene starten, ich frage mich aber manchmal, ob wir auch alle über das Gleiche sprechen. Ja, du hast zum Great Mindshift gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle von demselben Wandel sprechen. Ne? Also auch von dem Scope des Wandels auch, dass wir uns da alle schon klar sind, was das eigentlich bedeutet. Ja, also und jetzt hier sozusagen hyperintellektuell den Adorno gleich wieder rauszuzitieren, aber das richtige Leben im Falschen. Ne? Also wir können natürlich viel, viel klein ändern, wenn wir den Rahmen, in dem wir uns bewegen, einfach so lassen, wie er ist. Was ist da deine Einschätzung? Also was ist der Great Shift? Also wie weit geht der? Muss der gehen? Wie weit muss der an grundsätzliche Dinge rangehen? Was meinst du damit?
Ja, auch das ist eine gute Frage und ich glaube, die muss man auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich beantworten. Also ich glaube, die Frage auf einer gesellschaftlichen Ebene zu beantworten, was muss sich sozusagen auf einer politischen Ebene, ne, auf gesellschaftlicher Ebene verändern, die bringt andere Antworten, als wenn wir uns fragen, was muss sich eigentlich in der Unternehmenskultur oder in einem Unternehmen verändern. Mhm. Und auf gesellschaftlicher Ebene, im Wesentlichen ist es eben diese Entkopplung, ne? Es ist so ein bisschen unser Wohlstand oder die zweite Entkopplung, ne? Erste Entkopplung, also Wachstum von ökologischem Verbrauch und Schäden entkoppeln, zweite Entkopplung sozusagen auf dieser kulturellen Ebene unser Verständnis von Wohlstand irgendwie nochmal zu überdenken und zu entkoppeln. Und das sind, glaube ich, die harten Kämpfe und das, was ich meine, wir brauchen ein anderes Verständnis davon, was ist ein lebenswertes Leben, was ist ein Maß der Genügsamkeit. Und da sehe ich eigentlich die großen Gefahren, weil viele Leute mit Narrativen und mit Weltanschauungen sozusagen groß werden und aufwachsen, die, ne, im Schulsystem, in Universitätssystemen, in den Wirtschaftswissenschaften verfestigt werden und die super schwer sind, dann wieder aufzubrechen und neu zusammenzupuzzeln. Ne? Also es sind wahnsinnig lange Vorgänge, glaube ich, um so eine Weltanschauung irgendwie zu überdenken. Und es hat aber, im Kern ist es, glaube ich, genau das. Also es sind andere, es muss eine andere Weise sein, auf die Welt zu schauen. Das hat was mit langfristigem Denken zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir eher in Kreisläufen denken und nicht so linear denken. Es hat was damit zu tun, dass wir resilient denken müssen. Weiß ich nicht, in Produktionsprozessen nicht nur mit Just-in-Time arbeiten, sondern irgendwie eben resiliente Strukturen aufbauen. Wir müssen kontextbasiert denken, also Stichwort Science-Based Targets. Ja, es ist schön, wenn jetzt dieser Schwung durch die Wirtschaft geht und alle wollen klimaneutral werden und setzen sich ihre Klimaziele, wenn die in der Gesamtheit quasi weit unter dem liegen, was wir erreichen müssen, dann bringt das nichts. Also wir müssen unsere Ziele auch an den Kontext, in dem wir leben, irgendwie anpassen. Und das sind so ein paar ganz konkrete sozusagen Denkmuster, an denen wir, glaube ich, ansetzen können und müssen. Und das gilt, ne, diese Denkmuster, die ich gerade aufgezählt habe, die greifen vor allem auf der betrieblichen, unternehmerischen Ebene. Und auf der gesellschaftlichen Ebene wird es, glaube ich, noch ein bisschen komplexer, aber da kann man dann, glaube ich, auf The Great Mindshift zum Beispiel hinweisen von Maya Göbel.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht das Thema Change generell nochmal zu diskutieren, weil jetzt können wir ja vieles davon nicht gut als Menschen. Ne? Also wir können nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen, das fehlt uns irgendwie völlig, das mathematische und intuitive Verständnis für Risiken und Wahrscheinlichkeiten, das wissen wir ja auch schon sehr lange. Wir wissen auch, dass wir nicht so irrsinnig gut mit längeren Zeiträumen umgehen können, mit exponentiellen Entwicklungen schon gar nicht und so. Also jetzt können wir davon ja vieles nicht. Man kann jetzt vielleicht sogar sagen, sind wir auch gar nicht programmiert drauf, auch neurobiologisch nicht. Jetzt hast du relativ oft aber das Wort auch, wir müssten eigentlich verwendet. Wie kriegen wir dieses Gap denn gefüllt? Und ich wollte da speziell nochmal vielleicht auf deine Learnings auch raus, die du ja mit diesem Podcast Masters of Change auch gesammelt hast. Also an der Stelle auch der Hinweis für alle, das hier ist das MeToo-Produkt, das Original des Masters of Change von Colin, also ein sehr professioneller Podcast. Also wer ihn noch nicht kennt, reinhören. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das hier zuerst hört, ist sowieso relativ gering. Aber ich weise trotzdem darauf hin, toller Podcast. Und du sprichst da ja mit wirklich ganz, ganz spannenden Leuten, die irrsinnig viel Erfahrung in diesen Themen haben und auch Transformationsthemen haben, da auch Thought Leader sind tatsächlich auch. Was hast du da gelernt, wenn du mit diesen Leuten sprichst?
Also der Podcast, der hat ja mittlerweile 4 Staffeln. Und in jeder Staffel betrachte ich eigentlich eine unterschiedliche Ebene. Ne? Also ich betrachte die gesellschaftliche Ebene in der ersten Staffel, da Gespräche mit Uwe Schneidewind, Günter Bachmann, Benny Atrion, Sina Trinkwalder. Und ich beleuchte immer ein Thema in jeder Folge. In der ersten Folge mit Uwe Schneidewind geht es um die Frage, was bedeuten eigentlich Visionen für den Wandel? Warum ist es wichtig, dass wir Visionen, dass wir Utopien haben? Ja, und ich, ohne da jetzt ins Detail reinzugehen, ich glaube, es ist verdammt wichtig, dass wir diese Vision haben, ne? Und einer positiven Zukunft, das ist ja auch ein häufig anzutreffendes, ne, Argument, also auch im politischen Kontext. Wir brauchen irgendeine Art von Vision, wir brauchen einen Zielkorridor, auf den wir uns zubewegen, und wir müssen darüber auch in der Öffentlichkeit mehr reden. Und das ist, glaube ich, ein wesentlichen Punkt, den ich, ne, den ich unterschreiben würde.
Brauchen wir. Lass mich da mal ganz kurz einhaken, weil können die anderen Sachen gleich nochmal durchgehen. Wenn du sagst, wir brauchen Visionen, wir brauchen irgendwie Zielbilder, wo wir uns hinbewegen. Ich frage mich manchmal tatsächlich, wo sollen die herkommen? Mhm. Kommen die von der Politik? Mhm. Kommen die aus Kultur und Kunst? Kommen die aus Religion, Spiritualität? Wo kommt das her? Wo soll das herkommen, dieses große gesellschaftliche Narrativ, diese große gesellschaftliche Vision, die wir brauchen?
Also ich denke, aus all diesen Richtungen, die du gerade genannt hast. Ja, mhm. Und die Frage ist ja, dann eher müssen wir uns eigentlich auf eine ganz konkrete Vision als Gesellschaft einigen. Da würde ich sagen, das brauchen wir gar nicht, das ist auch gar nicht möglich. Ja, aber es muss so ein paar Grundpfeiler geben, auf die man sich irgendwie verständigen kann. Ne? Also so bestimmte Grundwerte. Mhm. Und ich finde, die sind in diesem Leitbild der Nachhaltigkeit ganz gut angelegt. Es gibt ja diverse Definitionen von Nachhaltigkeit, aber es gibt so drei Grundpfeiler, an denen kann man irgendwie nicht so richtig rütteln. Ne? Es geht immer um eine systematische Verknüpfung dieser drei Dimensionen, Ökologie, Soziales, Ökonomie. Es geht immer um die Generationengerechtigkeit, und den dritten Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen, aber kann ich gleich nochmal nachliefern. Ich glaube, das sind so drei Punkte, über die, ne, wenn man sich auf die verständigt, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Und von diesem sozusagen, von diesem Fundament aus, kann man dann gerne verschiedene Visionen ausmalen. Und das tun wir ja auch, ne? Wenn wir uns die Ökonomie-Frage zum Beispiel mal angucken, wie kann eine Ökonomie der Zukunft aussehen? Da gibt es ja ganz viele Konzepte. Es gibt die Blue Economy, die Green Economy, es gibt die Steady State Economy, die Postwachstumsökonomie, die Donut Economy. Mhm. Ja, und man kann die Aufzählung weiterführen. Und es ist, glaube ich, allen klar, es wird keins dieser Konzepte eins zu eins umgesetzt, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass unterschiedliche Elemente dieser Konzepte ja sich in sozusagen in der Realität verfestigen werden. Und am Ende kommt dann irgendwas Neues dabei raus.
Mhm. Und also, als Kommunikationswissenschaftler springe ich natürlich beim Wort Verständigung natürlich drauf an. Ne? Also du hast ja sehr schnell und sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, es gibt sehr viele Konzepte, sehr viele Ideen, was der richtige Weg sein kann. Wie verständigen wir uns denn da drauf? Was der richtige Weg sein oder einer der richtigen Wege sein könnte? Oder wie fassen wir uns daran?
Da würde ich erst mal sagen, über einen Dialog, ne, über den Austausch. Und die Frage ist dann, wo wird der geführt und in welchen Formaten wird der eigentlich geführt? Da sehe ich, weil ich jetzt ja in der Promotion mich viel mit Hochschulen beschäftigt habe, die würde ich in die Pflicht nehmen, dass dieser Diskurs dort auch, ne, interdisziplinär stärker geführt werden muss. Ich würde ihn aber auch in der Politik natürlich sehen. Da hatte ich ja eben drauf verwiesen. Das wird ja häufig kritisch, sonst da irgendwie die Vision fehlen. Und eigentlich muss es so früh wie möglich losgehen. Natürlich muss auch über sowas in der Schule gesprochen werden. Also warum gibt es kein Schulfach, in dem man, ja, das heißt Zukunftskunst, um jetzt den Begriff von Uwe Schneidewind irgendwie zu nutzen, wo man sich wirklich mit diesen Fragen mal auseinandersetzt. In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Ja? Also es ist, glaube ich, vor allem eine Frage, die man in Bildungskontexten gut spielen kann und beantworten kann und eben im politischen Kontext. Ja, und dann wahrscheinlich auch auf der Unternehmensebene. Ne? Also wer selbst dabei ist, in seinem Unternehmen solche Prozesse hin zum nachhaltigen Wandel anzuregen, der wird wissen, das funktioniert nur über Diskurse, das funktioniert über Konflikte, über Auseinandersetzungen. Ne, das sind Prozesse, in denen wir lernen, in denen wir unsere Meinung vielleicht auch mal überprüfen, mal ändern, reflektieren. Und es braucht mehr solche Diskursräume. Ist jetzt auch wieder total Meta irgendwie.
Ja, weil mich, was mich, also da ist natürlich absolut richtig. Was mich manchmal zum Zweifeln bringt, wir kennen ja so ein bisschen aus unserem täglichen Alltag, eine E-Mail, die mehr als 3 Empfänger hat, bekommt ja nie eine Antwort. Und wenn wir immer sagen, okay, jetzt haben wir, wir haben ein Riesenprojekt vor uns, ich schicke gefühlt sozusagen eine, kümmert euch drum, E-Mail an 4 verschiedene Leute, Schule, Hochschule, Wirtschaft, Politik, Kultur, Kunst, keine Ahnung, die Kirchen, wer immer, also 7, 8 Empfänger. Und am Ende fühlt sich keiner so richtig verantwortlich. Das Gefühl habe ich manchmal. Das ist so ein bisschen so der und dann frage ich mich, okay, wo kommen die Impulse her? Wer gibt die Impulse? Wo kommt die Energie her? Wo kommt die Leitung auch möglicherweise her? Brauchen wir das? Ist das gar nicht notwendig? Sind das sozusagen auch Steuerungsfantasien, die ich da habe? Oder sind das, also, wie machen wir das? Also wo kommt es her? Wen siehst du mehr in der Pflicht? Oder wo glaubst du, also wo kommt das Rad ins Rollen? Oder ist es möglicherweise gar nicht der große Leitimpuls, der irgendwo herkommen muss?
Na, ich glaube, wir sind schon eigentlich auf einem guten Weg, ne? Also wer über sogenannte Megatrends irgendwie oder spricht, der kommt an 2 Begrifflichkeiten nicht vorbei. Das eine ist mit Sicherheit die Digitalisierung, das andere ist Nachhaltigkeit. Und insofern würde ich sozusagen in einer Bestandsanalyse sagen, das Rad ist schon ein wenig ins Rollen gekommen. Und ich kann ja jetzt aber nicht aufdröseln, wie es ins Rollen gekommen ist. Ich könnte nur dafür plädieren, dass es sich schneller bewegen muss noch, als es das gerade tut. Wo kommt das her? Also ein Versuch einer Antwort, ne, wenn man sich jetzt die Klimafrage anguckt, dann ist das sozusagen ein Phänomen, was ganz stark aus der Wissenschaft herkommt und was dann, ne, über Jahrzehnte lange Agenda-Setting-Bemühung aus der Wissenschaft gegenüber der Politik dort irgendwann angekommen ist. Und ja, aber nur widerspenstig angekommen ist. Also es braucht dann ja irgendwie auch noch eine aufgeklärte Zivilgesellschaft, vor allem, ne, personalisiert in einer jüngeren Generation, die auf die Straße geht und die älteren Herrschaften und Darmschaften irgendwie anzählt. Und, ne, sozusagen in so eine Sandwich, die Politik in so eine Sandwich-Position bringt. Also auf der einen Seite die Wissenschaft, die Daten und Fakten liefert und sagt, also es ist hier jetzt, ne, das ist keine Fake News, sondern das trifft zu. Und auf der anderen Seite eben eine junge Generation, die Ältere irgendwie anzählt. Und wahrscheinlich, ne, je mehr man sich über diese Frage, die du gestellt hast, wo kommt das her, wer ist in der Pflicht, diese Debatten zu führen, das Rad ins Rollen zu bringen, desto mehr Antworten würde man finden können. Ich vermute, es gibt keine richtige Antwort, weil in China wird die Frage wieder ganz anders beantwortet werden als in Deutschland. Ja. Ich kann es dir nicht abschließend beantworten.
Ich glaube, dass tatsächlich auch, deswegen habe ich eben auch das Wort zu bisschen Steuerungsfantasien auch verwende, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der Schwierigkeiten, die wir auch haben. Ich habe ja von nonlinearen Denken und exponentiellen Denken gesprochen, womit wir wahrscheinlich noch mehr Schwierigkeiten haben, ist tatsächlich anzuerkennen, wie Komplexität funktioniert. Ja? Und dass komplexe Systeme eben auch von zum Teil unbekannten, unerwarteten, nicht vorhersehbaren Rückkopplungen auch. Ne, du hast von Fridays for Future gesprochen, das war nochmal so ein Impuls, der irgendwie nochmal das Ding ins Rollen gebracht hat, hat Rückkopplung gebracht in die Politik und so weiter. Ich glaube, dass das tatsächlich auch, was wir sicherlich auch in der Ausbildung, Studium und so noch fördern müssen, Umgang mit Komplexität. Ja, also wir haben ja immer noch sehr einfache mechanistische Modelle in der Regel, die wir in der Betriebswirtschaft auch immer wieder lehren und da wirklich auch Steuerungsfantasien und Allmachtsfantasien ja zum Teil auch quasi auch mit fördern. Und wir müssen, glaube ich, tatsächlich uns dieser Komplexität auch erstmal bewusst werden, was das eigentlich heißt. Dass das nicht heißt, dass wir es nicht steuern können, aber dass wir eben nur in bestimmten Rahmen Dinge steuern können. Ne? Das halte ich tatsächlich auch noch für einen ganz wesentlichen Punkt. Jetzt hattest du von der ersten Staffel gesprochen, gesellschaftliche Ebene. Was hast du dir noch so angeschaut?
Also das zieht sich auch über die zweite Staffel, ne, die gesellschaftliche Ebene. Und in der dritten Staffel geht es dann eigentlich um die individuelle Ebene. Ne? Das ist, muss man fairerweise auch dazu sagen, ein Kooperationsprojekt gewesen mit der Telekom. Da war ich als Moderator angefragt und die haben mir ganz viele spannende Gäste sozusagen an den Tisch gesetzt, mit denen ich mich über einen nachhaltigen Lebensstil unterhalten konnte und das eben in unterschiedlichen Themenbereichen, beim Thema Ernährung, beim Thema Mobilität, beim Thema Energieverbrauch und Technologien und so weiter. Und jetzt in der vierten Staffel gucken wir eigentlich auf die Unternehmensebene und gucken uns gelungene Beispiele an, die es eben geschafft haben, ne, dieses Leitbild der Nachhaltigkeit in die eigenen Unternehmensaktivitäten zu integrieren. Also das sind die drei Bereiche, in denen ich auch immer versuche, dieses Nachhaltigkeitsthema zu denken. Gesellschaftliche Ebene, individuelle Ebene und dazwischen die Unternehmens- bzw. Organisationsebene. Ne? Das Organisation heißt Hochschulen, Unternehmen, NGOs.
Ja, okay. Lass uns mal auf die persönliche Ebene mal als erstes nochmal schauen. Warum ändern sich Menschen?
Ich glaube, aus einer Kombination von Wissen und das, da sind wir sehr gut drin und wo wir aber sehr schlecht drin sind, aus einer bestimmten emotionalen Betroffenheit heraus. Und das ist, jetzt kommen wir wieder zum Podcast eigentlich, zur Grundmotivation des Podcasts. Ich wollte schon gerne Geschichten erzählen, die dich emotional berühren oder die dich zumindest inspirieren und Geschichten des Wandels erzählen, vor allem sozusagen welch gelingende Geschichten. Deshalb spreche ich mit jemandem wie Uwe Schneidewind, wo ich glaube, wo ich sagen würde, also der hat Wandel im Wissenschaftssystem schon erzeugt. Oder mit Sina Trinkwalder, die irgendwie jetzt eigentlich eine der ersten diesen Social Entrepreneurship Gedanken angefangen hat zu leben. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass man mit diesen Geschichten eben Leute inspiriert und emotional erreicht, weil dann kommen sie eben ins Handeln. Und das ist sozusagen eine dritte Komponente, ist dieses selbst aktiv werden, Selbstwirksamkeit erfahren, merken, dass man Dinge in Bewegung setzen kann. Und das ist so dieser Dreiklang Kopf, Hand und Herz. Das sind so drei Dinge, die eigentlich berührt werden müssen. Ne? Also ich brauche das technische Wissen, ich brauche das Know-how über Zusammenhänge, ne, über Daten und Fakten. Ich muss aber auch irgendwie emotional berührt sein, weil sonst interessiert es mich einfach nicht. Und ich muss auch irgendwie ins Handeln kommen, damit ich das Gelernte oder meine Überzeugung dann auch irgendwie in dieser messy real world anwenden kann. Ne? Und unterm Strich kommt dabei, glaube ich, ein ganzheitlicher Lerneffekt bei raus, der die Menschen dann wirklich zum Umdenken sozusagen bringt.
Es gibt ja dieses, da hatten wir, glaube ich, in dem Podcast, wo du mich ja interviewt hattest letztens, auch über das Salutogenese-Konzept gesprochen von Antonowski, ne? Also was ja aus der Medizin kommt, ne? Also er ist ja Medizinsoziologe und sagt, okay, wie entsteht eigentlich Gesundheit, ne? Also Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit, ne? Das sind also die drei Punkte, die er da so raus, also man muss es intellektuell irgendwie verstehen können, man muss das Problem erkennen. Man muss aber auch sich sozusagen selbstwirksam, emotional, sinnhaft mit dem Thema verbinden, ne? Und dann musst du es auch noch tun können. Ne? Du musst was tun können. Ja. Wo ich immer so ein bisschen dran hänge, ist, jetzt sind ja nun auch so die erfolgreichsten Videos auf YouTube, so diese Motivationsvideos, ne? So eine Minute, du schaffst es und heute ändert sich dein Leben und schau dieses Video und danach ist alles anders. Diese Emotion, von der du sprichst, wie unterscheidet die sich von diesen Motivational Speeches, 30 Sekunden Pitch, dein Leben ändert sich?
Ich weiß gar nicht, ob sich die Emotionalität da unterscheidet. Ne? Ich glaube, also was ich an diesen Videos kritisieren würde, ist, dass sie eine Illusion verkaufen, die einfach überhaupt nicht umsetzbar ist. Also du wirst dein Leben nicht nach einem 30-Sekunden-Video ändern. Das ist einfach totaler Quatsch. Aber ich glaube, wir als Nachhaltigkeitsenthusiasten, wir können schon ein bisschen was uns von den Techniken abschauen, mit denen, mit denen da gearbeitet wird. Ne? Also mir ist ne, diese 30 Sekunden Motivational Speech, das ist mir auch zu manipulativ irgendwie. Aber sie kriegen es ja irgendwie hin, beispielsweise über den Einsatz von musikalischer Untermalung, durch ein ganz bestimmtes Wording, was sie benutzen, durch Bilder, die im Kopf hängen bleiben, schaffen sie es ja, ne, irgendwie eine Überzeugung in den Köpfen zu erzeugen, die Leute ja zumindest zum Klicken bewegt.
Also, die Interviewpartner und Partnerin, die du da hattest, sind das immer so ja, Erweckungsmomente, die diese Leute hatten, oder waren das eher so langlaufende Verstehensprozesse?
Ja, ganz klar langlaufend. Also ich stelle diese Frage auch am Anfang, ne, was war deine, ich sage immer, grüne Revolution? War das ein bestimmter Moment oder ist das eigentlich über einen längeren Zeitraum passiert, dass du quasi diese Richtung des Lebens eingeschlagen hast, die du eben eingeschlagen hast? Und die Antworten ist es immer Letzteres. Ja? Also es ist ganz selten wirklich so ein Moment, an dem man irgendwas festmachen kann. Sondern es ist eine Reihe von Momenten, die dann eigentlich, ne, anekdotisch nochmal reflektiert werden, die dann endgültig dazu geführt haben, dass man, weiß ich nicht, das entsprechende Studium, den entsprechenden Job irgendwie arrangiert, sozusagen in den Job einsteigt. So. Und man kann aber schon aus diesen Interviews sagen, es ist ganz viel passiert natürlich, wenig überraschend, irgendwie in der Kindheit. Also es hat häufig, spielen die Eltern da irgendwie eine Rolle. Die Mutter.
Positiv wie negativ wahrscheinlich.
Genau, genau, in beide Richtungen, ja. Also da sind Leute, saßen als Kindern auf den Schultern ihrer Eltern, sind in Brockdorf protestieren gewesen oder das Waldsterben oder so, ne, um sozusagen zwei ja eher angstbehaftete Beispiele zu nennen. Ne? Die Angst vor der Atomenergie, die Angst vor dem Waldsterben, was sich dann, ne, auf den Schultern sitzenden Kindern irgendwie so ein bisschen übertragen hat. Ne? Also das ist ein Punkt, glaube ich. Und dann ist es auch meistens so, dass die Menschen davon getrieben sind, würde ich fast sagen, Veränderungen auslösen zu wollen. Ne? Also eine klare Analyse von Missständen zu treffen, das ist ja schon mal ein erster Schritt, der ja vielen gar nicht so einfach fällt, genau für sich zu erkennen, was läuft eigentlich schief und wie möchte ich eigentlich, dass es anders aussieht. Und das ist, glaube ich, so ein zweiter Punkt, der dabei rauskommt.
Ich glaube, da steckt auch noch, glaube ich, auch für Management und Kommunikation auch noch einige, glaube ich, wichtige Learnings drin, ne? Weil wir, glaube ich, unterschätzen, wie lange bestimmte Prozesse brauchen, auch Change-Prozesse brauchen. Wir immer, glaube ich, auch da zu kurzfristig denken, auch, glaube ich, die Macht der kleinen Schritte unterschätzen, auch in der Kommunikation und im Management, wie wir Menschen führen, wie wir kommunizieren, wie wir informieren, wie wichtig auch diese Geschichten sind, ne? Das heißt, diese Brockdorf und also so auch so sehr eindrückliche Erlebnisse, die auch einfach, ja, die einfach ein Narrativ oder auch eine Story haben, die sowohl Emotionen als auch Verbindung bringt, die Sinn stiftet, die Identität auch irgendwie mitbegründet. Das unterschätzen wir, glaube ich, in der Kommunikation sehr oft. Wir reden wahnsinnig viel über Fakten, über Zeitpläne, über Zahlen. Aber uns fällt es, glaube ich, manchmal nicht so einfach, das auch in solche persönlich verarbeitbaren kleinen Erlebnisschritte zu bringen, die narrativ begleitet sind und dann diesen Wandel irgendwie auch voranbringen. Also mir ging es ja tatsächlich in meinem Leben ja auch so. Also ich hatte natürlich dann irgendwann diesen Klickmoment irgendwie, wo ich dachte, oh, da musst du jetzt was tun. Ja, also das war für mich so Neuorientierung Familie zum Beispiel, ne? Also Familiengründung und dann aber auch Selbstständigkeit, so auch mit der Frage verbunden, was willst du eigentlich jetzt machen? Ne? Willst du das machen, was alle machen oder willst du was anderes machen? Und selbst da dauerten bestimmte Themen wahnsinnig lange. Also ich habe mich ja auch beruflich ja auch schon seit 15, 16, 17 Jahren mit dem Thema Ethik und Nachhaltigkeit befasst und habe jahrelang beispielsweise im persönlichen Verhalten gemerkt, nee, das, was du machst, haut eigentlich nicht hin. Ne? Also es ist nicht nachhaltig und es ist auch, lässt viele, viele Fragen offen. Bei mir war es dann zum Beispiel, weil du ja auch eine Folge hast zum Thema Ernährung. Bei mir war es ja auch das Thema Ernährung und bin jetzt ja seit fast 10 Jahren tatsächlich auch vegan. Aber das hat auch, glaube ich, weiß nicht, 6, 7 Jahre gedauert, bis ich das, es hat mindestens 3, 4 Jahre gedauert, bis ich diesen Gedanken überhaupt zugelassen habe, weil ich das einfach beendet habe für mich mit so war es immer, so wird es immer sein und das ist mein gutes Recht und das warum so alle anderen machen auch und so weiter. Also die Diskussion für mich immer sehr früh, sehr schnell beendet, habe gar nicht weitergedacht und dann irgendwann kam dieser Zweifel auf und selbst dann dauerte es nochmal eine ganz, ganz lange Zeit, bis dann irgendwann der Step kam, wo ich dann doch dann relativ plötzlich gesagt habe, so und jetzt ist es soweit. Ja, und ich glaube, dass diese Macht, da auch so eine Art exponentielle Entwicklung auch in dieser Erkenntnis zu haben, das ist, glaube ich, für die Kommunikation und das Management, glaube ich, extrem wichtig. Aber auch zum Teil schwer zu transportieren. Ne? Also haben dann die Unternehmen, mit denen du sprichst, weil das wäre dann sozusagen der Step zu der letzten Staffel, haben denn die Unternehmen, die du da interviewst, lässt sich da irgendwas rauskristallisieren, was die vereint?
Ja, das ist ja eigentlich die Frage, ne, nach Treibern und Barrieren, die ja auch in der Wissenschaft irgendwie immer wieder gerne gestellt wird. Ja, also da könnte man jetzt, könnten wir auch sehr auf, ne, wieder auf eine Metaebene abrutschen und sagen, ja, die Geschäftsführung muss mit an Bord sein
Ja,
und es braucht das Know-how im Unternehmen und das würde ich alles unterschreiben. Und da diese Dinge kommen, treten aber nie in, ja, also es gibt sozusagen 10 Punkte und die können alle irgendwo auftreten, ist aber in der Regel nicht so, dass alle 10 Punkte ne, mit dem Haken hinter versehen sind, sondern es sind dann irgendwie einzelne Bereiche. Dann ist es mal der Wechsel in der Geschäftsführung, der dazu führt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei VD zum Beispiel zur DNA irgendwie des Unternehmens wird. Ne? Es war vorher schon da, aber es war noch nicht so explizit da und mit dem Wechsel von Antje von Dewitz ist dann auch eine Situation geschaffen, in der so eine Transformation wirklich gelingen kann. Bei Tchibo, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, wo wir über nachhaltiges Lieferkettenmanagement gesprochen haben, die sind auch schon seit 15 Jahren dabei, ihre Lieferketten, ne, transparenter zu machen, ökologisch verträglicher, sozial gerechter zu gestalten. Also vielleicht ein anekdotisches Learning ist, dass die Dinge eben Zeit brauchen. Also es ist dann, es ist in der Regel nicht so, dass das innerhalb von 2-3 Jahren oder sowas geht. Und das ist eine Gefahr, die ich gerade beobachte, auch mit den Unternehmen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, dass viele denken, das ist irgendwie so ein Beratungsprojekt. Entschuldige. Also da gibt es dann eine Roadmap da, ne, und ich muss mich, die kann ich in 2 Jahren abarbeiten und danach bin ich nachhaltig. Und ich glaube, man muss sich ehrlich machen und deshalb auch eher von einem Transformations- als von einem Change-Prozess sprechen. Change-Prozess ist für mich eigentlich nur doch ein abgrenzbares Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat. Und eine Transformation ist eigentlich auch die Einsicht, dass es ein Veränderungsprozess ist, der gar nicht so wirklich aufhört. Und der sozusagen immer einer Vision hinterher eifert, die aber höchstwahrscheinlich nie erreicht wird. Und bei Nachhaltigkeit ist es ja auch so, da sind wir uns ja drüber einig, es wird nicht das nachhaltige Unternehmen geben.
Also das ist eine Art zu denken, zu leben und zu arbeiten, irgendwie, ne? Wenn das Projektdenken da auch eher schädlich ist. Ne?
So und ist es was Prozesshaftes, das heißt ja nachhaltige Entwicklung und man ist dann selten nachhaltig und dann ist sozusagen, ne, der Wunschzustand erreicht und man kann irgendwie weitermachen.
Das haben wir tatsächlich meine Dissertation hat sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und der internen Kommunikation auseinandergesetzt. Vor allem natürlich auch theoretisch wir haben ja auch in der Kommunikationswissenschaft so einen relativ starken Strang, der eher betriebswirtschaftlich geprägt ist, ne? Also eher auch so Exzellenzkommunikation, so ein bisschen, also ja auch mechanistisch, funktionalistisch an das Thema rangeht. Und ich mir eben auch gesagt habe, nee, ich bin mehr so dieser prozesshaften Idee tatsächlich auch gefolgt und deswegen auch viel über Narrative und Storytelling und so weiter gesprochen habe. Übrigens insbesondere auch Tchibo dafür mir angeschaut und interviewt. Damals auch dem Achim Lori. Und was ich da ganz spannend fand, ist, dass die es eigentlich ganz gut hingekriegt haben, diesen Rahmen, den man sonst so hat, tatsächlich ein bisschen zu verändern, indem sie zum Beispiel auch den Verantwortlichen klar auch gesagt haben, was das kosten darf zum Beispiel. Also nicht, haben nicht versucht, irgendwie so dieses Minimax-Prinzip hinzukriegen, jetzt sind wir nachhaltig und noch genauso profitabel wie vorher, sondern haben klar gesagt, uns ist klar, dass das was kostet und du wirst auch selbst wirksam, indem du jetzt von uns diesen Auftrag bekommst, das A umzusetzen und B darfst du aber auch in deinem Rahmen bestimmte Dinge auch auf der Kostenseite dann auch einbringen und Base Contribution sozusagen Reduktion auch bis zu dem und dem Grad selber steuern und auch verteidigen und das auch umsetzen. Und das war wohl in der internen Kommunikation, das ich mir angeschaut hatte, so ein ganz entscheidender Punkt, ne? dieses Ownership-Thema. Ne? Also du bist nicht nur Ausführender und du musst auch nicht versuchen, 10 verschiedene Dinge, die sich eigentlich widersprechen, unter einen Hut zu bringen und dann fallen eben 5 weg, sondern du darfst wirklich auch selbstwirksam und als Owner dieses Themas auch da steuern. Und das war, so habe ich das damals mitgenommen, wohl auch nochmal so ein Hebel, der da umgelegt wurde, dass sie gemerkt haben, okay, ich kann da auch was tun. Es ist auch insofern ernst gemeint, weil nicht die Welt sonst einfach so weiter dreht, wie sie sich immer gedreht hat und dieselben Zielvorgaben, sondern auch die haben sich geändert. Und da wird auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit steckt da wohl auch dahinter.
Ja, absolut.
Jetzt also, bist du ja aber auch, ich würde gerne über deine Erfahrung natürlich noch sprechen, jetzt bist du ja auch selber immer in so spannenden Mehrfachrollen unterwegs, auch immer noch. Und eine dieser Rollen, die du ja jetzt in anderer Form, aber früher auch schon gemacht hast, dass du selber Gründer warst. Ne? Du hast ja True Fabrics gegründet und hast das aber jetzt, glaube ich, verkauft. Ne? Du bist da, glaube ich, nicht mehr dabei. Was war das für ein Projekt und warum hast du es gemacht? Und wie hat sich das entwickelt? Das fand ich ein spannendes Ding.
Also True Fabrics ist ein Online-Shop für Stoffe aus aller Welt. Und wenn ich von Stoffen spreche, meine ich Textilien. Und begonnen hat das eigentlich...
Also nicht im Dark Web, ne, sondern das
genau. war öffentlich zugänglich. Also keine Substanzen, sondern wirklich Textilien, Baumwollstoffe, um ganz präzise zu sein. Das hat begonnen mit einem Auslandsaufenthalt in Tansania, wo ich erstmalig auf diese faszinierenden, farbreichen afrikanischen Stoffe gestoßen bin. Und schon damals irgendwie dachte, das sind doch, eigentlich sind das total die Hipster-Stoffe, die gehören doch irgendwie in Berlin auf die Straße. Und dieser Gedanke, ne, der flammt da einmal kurz auf, aber es ist nicht wirklich viel draus passiert. Und nach dem Ende des Studiums in Oldenburg hatte ich eben die Lust, ne, was irgendwie selbstwirksam zu werden und auf die Beine zu stellen. Und dann war es eigentlich so eine Kombination aus einem sehr analytischen Vorgehen, nämlich zu gucken, was gibt es eigentlich online an Produkten, die oder was gibt es nicht an Produkten, wo ist sozusagen eine Lücke, die ich ersetzen kann. Und gibt es irgendwie ein Produkt, was zumindest auf einen gesellschaftlichen Missstand hinweist? Und das war bei den afrikanischen Stoffen der Fall, insofern als dass viele Textilfabriken in Afrika quasi vor dem Kollaps stehen, weil chinesische Produktpiraterie den kompletten Markt überschwemmt hat. Und die Idee war so ein bisschen, dass wir es schaffen, in Europa einen Absatzmarkt für die afrikanischen Produzenten aufzubauen, um den schwindenden Absatz auf den eigenen afrikanischen Märkten zu kompensieren. Das hat ehrlich gesagt nicht so gut geklappt, weil die Nachfrage hier dann doch eher einem Nischenmarkt ähnelt.
Ja.
Aber da so ist das losgegangen und diese Idee, wir können kulturell aufgeladene Stoffe verkaufen hier in Europa, die ließ sich eben nicht nur sozusagen aus einem afrikanischen Kontext realisieren, sondern wir hatten dann irgendwann auf Lieferanten in Nepal, in Indien, in Australien, in Guatemala, alles Standorte, wo die Stoffproduktion teilweise noch wirklich ein Handwerk ist, von dem sich viele Familien ihr täglich Brot eigentlich verdienen. Und wir wollten genau diese kleineren Stoffmanufakturen dann eben dabei unterstützen, mit diesem traditionellen Handwerk auch den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Was hast du da über Marketing und Nachhaltigkeit gelernt? Das ist ja so ein Thema, wo immer wieder sehr, sehr kontroverse Diskussionen geführt werden. Ist Marketing nicht eigentlich der Feind? Ja? Oder versuchen die nicht, was können die überhaupt beeinflussen? Sind die nicht nur Dinge, die Dinge aufhübschen und weitersagen? Was hast du da über Marketing und Nachhaltigkeit gelernt? Und wie würdest du sozusagen die Rolle des Marketings auch für nachhaltige Transformation einschätzen?
Also da gibt es viele Learnings, aber ich würde eins mal jetzt herausnehmen. Ich habe sowas bemerkt, was ich als inverses Greenwashing bezeichnen würde. Mhm. Also Greenwashing ist ja eigentlich der Sender, sendet eine bestimmte Botschaft raus, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ja? Und hier war es aber andersrum, dass die Empfänger unserer Botschaften geschlussfolgert haben, wir wären nachhaltig in jeglicher Hinsicht. Also wir hatten Produktlinien, ich glaube 10 Manufakturen im Lieferantennetzwerk. Davon gab es nur eine, die wirklich die gängigen Zertifikate im Textilbereich geführt hat, nämlich GOTS-Zertifikat, Fairtrade und so weiter. Und wir haben nirgendwo geschrieben, dass wir ausschließlich Fairtrade-Stoffe verkaufen, aber überall haben die Kunden uns unterstellt, dass wir ja nur Fairtrade-Stoffe anbieten würden.
Okay. Das weil das halt aus Original aus den Ursprungsländern Afrika kam, dachte man, okay, muss irgendwas Nachhaltiges sein.
Naja, weil wir schon gesagt haben, wir sind ein Online-Stoff und Online-Shop, der Wert legt auf Nachhaltigkeit.
Okay.
Und da ist mir einfach aufgefallen, es ist in der Kommunikation total schwierig, diese Komplexität des Themas rüberzubringen, weil wir haben es speziell in dem Fall True Fabrics mit Lieferanten aus unterschiedlichsten nationalen Kontexten zu tun, die ganz unterschiedliche Ressourcenbedingungen bei sich vorfinden und dass ein Lieferant sich nachhaltige Baumwolle einkauft und die veredelt, das war eben nur in Indien möglich. Das war, in Togo ist das nicht möglich. Wenn ich denen gesagt hätte, mach mal bitte Bio-Fairtrade, dann hätten die mich ausgelacht. Das war überhaupt nicht, das war überhaupt nicht möglich. Und diese Komplexität irgendwie in einer griffigen Marketingbotschaft nach außen auf der Homepage des Online-Shops zu kommunizieren, das ist eine wirkliche Herausforderung gewesen. Und deshalb ist bei vielen der Eindruck entstanden, True Fabrics macht was Nachhaltiges, die haben Fairtrade-Stoffe. So, und das ist eben eine Schlussfolgerung, die so nicht stimmte und wo ich immer dachte, da muss man vorsichtig sein, weil dann kommt vielleicht der nächste Kunde und sagt, hä, die verkaufen ja gar nicht nur Fairtrade-Stoffe, was behaupten die eigentlich?
Also es hat euch quasi auch einen Zugzwang versetzt dann irgendwie auch. Habt ihr dann auch noch was geändert? Also habt ihr
Also wir sind dann im Kommunikationskonzept dazu übergegangen, zu sagen, wir rücken den Einzelnen, die einzelne Lieferanten, den Lieferanten in den Mittelpunkt. Und jeder Lieferant hat seine eigene True Story, ne? True Fabrics, True Story. Und haben dann ein Kriterienset von 6 Kriterien, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, entwickelt und gesagt, unsere Lieferanten erfüllen ein oder mehrere dieser Kriterien, aber jeder Lieferant hat eben seine eigene Geschichte und wir überlassen es jetzt dem Kunden zu sagen, das entspricht sozusagen meinen Ansprüchen an einen nachhaltigen Baumwollstoff oder eben auch nicht. Ja, weil es gibt einfach Leute, die sagen, ich kaufe nur Bio, ich kaufe nichts aus Togo, auch wenn das in Togo ein tolles Projekt ist, wo junge Frauen und Mädchen zu Näherinnen ausgebildet werden und dadurch auch ein eigenes finanzielles Einkommen generieren, ist mir egal, ist nicht Bio. Das kann man dann gerne sagen, aber wir haben es sozusagen ein bisschen zurückgespielt an die Kunden. Wir haben Angebote gemacht, wir haben natürlich eine Vorauswahl getroffen, haben dann gut informiert und gesagt, jetzt bist du, lieber Kunde, lieber Kundin, eigentlich am Zug zu entscheiden, was deinen eigenen Vorstellungen entspricht. Denn man kann ja auch sagen, also nur weil es ein GOTS-Zertifikat gibt, muss das noch lange nicht nachhaltig sein. Also es sind ja Standards, sind ja auch immer Mindeststandards.
Ne? Ja, absolut. Also wir haben ja tatsächlich ja dieses Problem im Marketing auf mehrfacher Seite. Das eine ist das Wissen des Kunden. Ne? Was weiß der überhaupt über das Thema? Was darf man dem auch zumuten? Ich fand immer die Diskussion zum Beispiel auch ganz spannend über dieses Berichtspflichtthema und was müssen Unternehmen auch machen und was müssen sie berichten. Und wo kommt jetzt eigentlich wo kommt sozusagen der Impuls her für den Wandel? Weil ich kann ja als Kunde jetzt schlecht besser Bescheid wissen als mein Gemüsehändler und besser Bescheid wissen als der Autohändler und besser Bescheid wissen als der, wo ich meine Kleidung kaufe. Ist ja ein Kunden auch nur bis zu einem gewissen Grad auch zumutbar, ne? Also auch in dieses Thema in einer gewissen Tiefe einzusteigen. Oder und wie verpacke ich das dann? Und da kommen wir ja immer wieder auch zu Logos und Siegeln und Mindeststandards und oder irgendwelchen Initiativen, die auch wieder ein Logo oder ein Siegel entwickeln, wo wir diese Botschaft senden, du brauchst da gar nicht einsteigen. Wir haben uns drum gekümmert, alles ist super. Ist es natürlich dann oft nicht wirklich, sondern man bleibt bei den Mindeststandards, ne? Die hat man übersprungen und dann denkt man nicht weiter, weil das Siegel hat man. Ne? Man ist klimaneutral, gut, dass das meiste davon eben nicht reduziert, sondern kompensiert ist und so weiter, ist ja dann erstmal egal. Und wo es kompensiert wird, versteht sowieso keiner so richtig, wie das funktioniert. Und dann gehen wir eigentlich gar nicht großartig weiter. Ja? Kommen wir da aus dieser Schleife irgendwie auch raus? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch möglicherweise so eine Dynamik, die uns auch im Weiterkommen irgendwie auch hindert, oder?
Absolut. Also ich meine, Siegel haben natürlich total ihre Berechtigung, weil sie eben komplexitätsreduzierend wirken sollen. Und das tun sie ja auch. Ich weiß, dass es mal den Vorschlag gab von Christian Berg, der ja auch im Club of Rome engagiert ist und im Präsidium sitzt. Der hat mal die Bundesregierung beraten und die haben gesagt, wir brauchen eigentlich sowas wie ein Meta-Label. Ne? Also wir müssen es dem Kunden ermöglichen, schnell Entscheidungen zu treffen, und der kann sich eben nicht in diesem Siegel-Dschungel zurechtfinden, weil es einfach zu viele gibt, und wir brauchen wieder darüber nochmal eine komplexitätsreduzierendes Siegel. Und ich fand, eigentlich fand ich den Vorschlag ganz, ganz charmant. Ne? Ich weiß nicht, ob er so umsetzbar ist.
Ja, das ist, ja, das, da sitzt der Teufel natürlich auch im Detail. Es ist halt tatsächlich wirklich irrsinnig komplex, und den Christian Berg muss ich unbedingt auch nochmal einladen. Ich habe ihn jetzt auch vor kurzem kennengelernt über den Baum e.V., wissenschaftliche Kuratorium, und wir haben ein sehr spannendes Gespräch danach geführt, haben auch immer, und gerade sein Buch fand ich auch sehr, sehr spannend, ne? Ist Nachhaltigkeit eine Utopie, finde ich sehr, sehr gut auch mal das Thema auch strukturiert aufbereitet, auch wichtige Fragen gestellt, finde ich, auch Dinge, die wir vorhin auch schon diskutiert haben, wo kommt sozusagen der Wandel her, auf der persönlichen Ebene auch und so, finde ich halt immer wieder in diesen Gründerstories auch spannend. Deswegen habe ich auch so ein bisschen deine Gründerstory auch erfragt und würde jetzt auch ganz gern sozusagen im vorletzten Schritt auch mal auf deine Gründerprojekte nochmal gucken, weil du hast ja, wenn ich es richtig sehe, zwei Dinge da am Start. Das eine ist Enroll, ne, als, glaube ich, Lernplattform oder so. Kannst du gleich nochmal ein bisschen vielleicht genauer erklären. Und dann bist du ja noch in einem zweiten Projekt, WeShift, unterwegs. Das würde mich nochmal wirklich interessieren. Was bietest du auch Gründern da an, oder wie siehst du da auch die Rolle der Gründer? Lass uns da vielleicht mal mit Enroll anfangen. Das ist, glaube ich, das ältere Projekt. Ich glaube, das andere ist noch ganz brandneu. Was macht ihr da?
Also Enroll ist aus meiner Forschungsarbeit entstanden. Ich habe mir ja in meiner Dissertation, oder aus einer Überzeugung, die ich in der Forschungsarbeit erlangt habe, entstanden. Ich habe mir ja in der Dissertation vor allen Dingen Transformationsprozesse an Hochschulen angeguckt. Und es gibt ja diese Challenge, die Learnings deiner Dissertation in einem Tweet zu formulieren. Und wenn ich das machen müsste, würde ich sagen, nicht Prozesse verändern Organisationen, sondern Menschen tun das. Also, und wir sind so in diesem Nachhaltigkeitsmanagement-Diskurs und häufig auch in den Lehrveranstaltungen, die ich so genießen durfte, das ist alles sehr prozesshaft. Ne? Da geht es um Managementsysteme, da geht es um Berichterstattungsprozesse. Und das ist alles schön gut, aber die zu implementieren, aber nur weil ich so ein System implementiert habe, heißt das noch lange nicht, dass das Unternehmen wirklich nachhaltig wird, sondern die Menschen müssen eben aktiviert werden in diesem Unternehmen, weil die implementieren die Prozesse, und wenn sich zwei Menschen nicht gut miteinander verstehen, dann kannst du den besten Prozess haben, der wird dann nicht funktionieren. Also wir müssen sozusagen eine Etage tiefer gucken, Menschen und bei den
Zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich würde ja meine Diss tatsächlich zusammenfassen mit Geschichten verändern. Ne? Also ich habe ja eine kommunikationswissenschaftliche Dissertation geschrieben und mich mit Storytelling und Narration befasst. Also das wäre meine One-Tweet-Zusammenfassung. Was macht ihr dann inhaltlich?
Genau. Also wir haben eben gesagt, auch in Unternehmen braucht es andere Prozesse, wie nachhaltiges Wirtschaften gelernt werden kann. Wir haben es momentan, wenn wir uns den Fort- und Weiterbildungsmarkt für Nachhaltigkeit angucken, mit sehr technischer Wissensvermittlung zu tun. Und wir sind eben der Überzeugung, und jetzt schlage ich den Bogen zu den Aussagen von mir vor ungefähr 30 Minuten, es braucht nicht nur den Kopf, sondern es braucht eben die Hand und es braucht das Herz. Diese drei Dinge müssen aktiviert werden in einem ganzheitlichen Lernprozess. Und wir versuchen, aktuelle Themen rund ums nachhaltige Wirtschaften, Trainings aufzubauen, die diesem ganzheitlichen Lernansatz gerecht werden. Ja? Und wir sagen eben, dass Lernprozesse für Nachhaltigkeit am besten im eigenen Unternehmen stattfinden und weniger in Workshop-Räumen, ne, oder in Fortbildungsakademien, wo ich irgendwie zwei Tage mir schöne Dinge anhöre über nachhaltiges Wirtschaften, aber dann irgendwie am Montagmorgen wieder an meinem Arbeitsplatz sitze und das ganze Wissen, ne, ganz schnell wieder vergessen ist. Sondern wir wollen eigentlich mit den doch recht elaborierten methodischen Ansätzen, die so im beruflichen Fortbildungskontext schon entstanden sind, Nachhaltigkeit transportieren. Ja. So, und da sprechen wir eben, ne, von diesem Konzept Kopf, Hand und Herz erreichen, und wir sprechen von Lernerfahrung, also Learning Experience, so ein bisschen äquivalent zu denken zu dieser User Experience, die es ja immer gibt. Wir versuchen wirklich eine Lernerfahrung zu konstruieren, die emotional berührt, die das Wissen transportiert, was ich brauche, um Veränderungen umzusetzen, und die mich sofort immer wieder ins Handeln bringt. Und dieses ich lerne was und ich setze es gleich um, sozusagen in der Rückkopplung immer wieder.
Das heißt, es richtet sich gar nicht direkt ausschließlich an Gründer, sondern auch grundsätzlich auch an Unternehmen jeder Art?
Es richtet sich vor allem an Wirtschaft, also an Unternehmen, genau. Und nicht explizit an Gründer, Gründerinnen. Mhm. Das gibt es auch. Wir haben auch bald einen Kurs, der sich mit dem Markenaufbau, nachhaltigen Markenaufbau für Startups beschäftigt. Mhm. Aber in erster Linie versuchen wir, den Mittelstand zu adressieren.
Okay. Kannst du dieses... Ich sehe auf eurer Website, habt ihr auch das Konzept hier Kopf, Hand, Herz auch hier beschrieben. Mhm. Ich sehe so Quizzes, Social Learning als Stichworte, Gamification. Was ist ein Beispiel mal? Was muss ich dann tun, wenn ich da bei euch bin? Also kannst du das mal, so klassische Workshops kennt ja, glaube ich, jetzt jeder, aber was macht ihr da? Was wäre eine konkrete Aufgabe oder Übung, nur damit man mal einen Eindruck kommt, was ihr da tatsächlich mit den Leuten macht und welche Aufgaben schubst ihr die rein?
Ja, also es kann zum Beispiel sein, dass wenn man sich über, weiß ich nicht, Biodiversität beschäftigt, dass du dann rausgehen musst und mal mit einer Schaufel ein bisschen Waldboden zu dir nach Hause nimmst und guckst, was da eigentlich so alles drin, so alles kreucht und fleucht. Oder es kann sein, dass du, weiß ich nicht, ein analytisches Konzept, was du gelernt hast, direkt auch in deinem Unternehmen umsetzt und das in der nächsten Stunde dann auch besprochen wird. Ne? Also, weiß ich nicht, ganz platt, irgendwie eine Wesentlichkeitsanalyse, eine SWOT-Analyse oder sowas. Mhm. Es kann sein, dass du dass du gebeten wirst, dem Kollegen aus der Supply Chain zum Beispiel zum Lunch einzuladen und mit dem darüber zu sprechen, was eigentlich seine Widerstände sind, seine Ängste sind, wenn wir über Veränderungsprozesse hin zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette und im Einkauf sprechen. Mhm. Das sind so Dinge. Wir arbeiten viel mit Quizzes. Wir wollen vor allem Narrative eben auch mit Narrativen arbeiten, mit Storytelling arbeiten, weil wir glauben, das bringt eben die Emotionalität mit ins Spiel. Also nur technisches Wissen zu vermitteln, das lernst du dann, da vergisst du es auch ganz schnell wieder. Aber wenn du sozusagen emotional lernst, dann behältst du die Dinge auch besser.
Ließ sich das jetzt ins Digitale übersetzen? Was habt ihr wahrscheinlich ja machen müssen auch, ne? Oder habt ihr einfach jetzt auf Präsenz gewartet oder
wie habt ihr das gemacht? Also das war von vornherein so geplant, dass wir viel digital machen und dass wir auch viel standardisieren. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Ressourcen sehr begrenzt sind. Also wir haben keine Investoren dafür gefunden und auch keine Wettbewerbe gewonnen. Wir haben uns bei ein paar beworben. Das war denen immer nicht innovativ genug. Mhm. Und insofern sind wir jetzt von diesem großen Bild, was ich gerade beschrieben habe, ne? Wir haben einen Werkzeugkoffer voll mit Methoden und puzzeln die jetzt total raffiniert wieder zusammen. Ein Stückchen zurückgeschritten und haben gesagt, wir bieten jetzt Online-Trainings erstmal, die einen großen Teil dieser Anforderungen, die ich gerade beschrieben habe, auch schon erfüllen. Aber vielleicht noch nicht sozusagen das Endprodukt sind, in dem wir gedacht haben. Mhm. Und um deine Frage zu beantworten, das funktioniert alles digital. Das hat auch ein bisschen den Vorteil, dass das sozusagen arbeitsintegrativ, also on the job sind diese Trainings machbar. Ja, wir sprechen hier von anderthalb Stunden konkreter Präsenzlernphase die Woche. Und das ist, glaube ich, auch bei einem stressigen Arbeitsalltag noch zu integrieren. Und ist eben auch online, weil du dann eben nicht nach Berlin, nach Hamburg oder sonst wohin gurken musst.
Um hier als Marketingmann so ein bisschen was Transaktionsorientiertes auch noch reinzubringen, wo bucht man das? Also einfach tatsächlich über die Webseite.
Genau, das bucht man über die die Webseite
nrole.de,
genau,
also
nrole.de. Dort kann man das buchen und wir gehen jetzt gerade erst an Start mit den ersten Kursen. Also jetzt im Juni werden die ersten Kurse stattfinden. Und es sind tatsächlich erstmal zwei Kurse. Der dritte kommt im Juli, wird hinterhergeschoben. Mhm. Der erste Kurs, das ist quasi ein Einsteigerkurs für KMUlerInnen. Mhm. Also wie baue ich eigentlich eine Nachhaltigkeitsstrategie? Und der zweite Kurs ist sozusagen die eigene Klimastrategie erstellen. Dort haben wir einen Referenten gefunden, Chris Schleicher, der mit Unternehmen zusammen innerhalb von 18 Wochen die eigene CO2-Bilanz erstellt mit den Unternehmen, also Scope 1, Scope 2, wahlweise auch Scope 3 und sozusagen vor dem Hintergrund dieser Bestandsaufnahme dann auch eine Klimastrategie entwickelt. Mhm. 18 Wochen ist ein langer Zeitraum, aber du hast dazwischen eben auch die Datensammlungsphasen, die ja in der Regel mindestens mal 4 bis 8 Wochen dauern können. Ne? Mhm. Also da ist wirklich das Versprechen, du buchst den Kurs und du hast 18 Wochen später eine CO2-Bilanz und eine Klimastrategie für dein Unternehmen.
Mhm. Okay, sehr spannend. Das zweite Projekt ist, das ist, glaube ich, noch, ist das, also die Website ist online, sehe ich. Aber es ist, glaube ich, jetzt wirklich was ganz brandneues, ne? WeShift, was genau. Versteckt sich dahinter?
WeShift entwickelt digitale Lösungen, die Unternehmen das nachhaltige Wirtschaften erleichtern. Im Kern geht es hier darum, Nachhaltigkeitsinformationen und Nachhaltigkeitsdaten zentral zu verwalten, Datenintegration zu automatisieren und auch die Daten zu visualisieren und kommunikationsfähig zu machen. Der Hintergrund ist der, dass wir ja große Regulierungsbemühungen auf europäischer Ebene sehen, also ne, Stichwort EU-Taxonomie oder die neue Non-Financial Reporting Directive, die ja von Unternehmen zunehmend verlangen, dass sie ihre Nachhaltigkeitsdaten in einer bestimmten standardisierten Art und Weise reporten. Und wir bieten eben die digitale Infrastruktur, damit diese Reporting-Prozesse einfach funktionieren, damit es eben nicht mehr so ist, wie es heute häufig ist, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin irgendwie ein halbes Jahr mit einer Excel-Tabelle durchs Unternehmen rennt und versucht, die ganzen Daten zu sammeln, sondern dass es einen Ort gibt, wo diese Daten halbwegs automatisiert integriert werden und dann auch mit einem Knopfdruck in überschaubaren Grafiken dargestellt werden.
Okay, sehr spannend. Und wann geht das an den Start? Also heute
ist der 21.5. Genau, in 2 bis 3 Wochen werden wir launchen. Das wird dann noch nicht das Komplettpaket sein, sondern wir gehen mit einzelnen Funktionalitäten an den Start. Mhm. Wir haben jetzt am Anfang ist sozusagen die Reporting-Funktion schon freigeschaltet. Also wir haben den ganzen GRI-Katalog im System hinterlegt, sodass ich die Indikatoren, die GRI-Indikatoren, die für mich relevant sind, mir da zurechtklicken kann und dann anfangen kann, die Daten dazu zu integrieren. Und ein zweites Feature, was wir anbieten, wir haben jetzt, bauen gerade eine sehr große Maßnahmenbibliothek auf. Hm? Und Unternehmen müssen, wenn sie ins Tool kommen oder können, wenn sie ins Tool kommen, erstmal einen Fragebogen beantworten, über die wir in 20 sozusagen unterschiedlichen Themen die Unternehmen scoren. Ja, also wir sagen, wie stehst du im Bereich Klima, wie stehst du im Bereich Diversität, wie stehst du im Bereich Qualitätsmanagement? Und auf Grundlage dieses Scorings rollen wir dann Maßnahmenvorschläge auf, was sozusagen der nächste Schritt in der nachhaltigen Transformation sein könnte.
Ja, sehr spannend.
Und dazu gibt es noch ein Produktivitätstool. Also man kann bei uns so ein bisschen wie so in so einem Trello seine Aufgaben für den Bereich Nachhaltigkeit verwalten. Ich kann KollegInnen mit zu der Aufgabe hinzufügen, kann die Aufgaben tracken, kann natürlich auch die Aufgaben wiederum mit meinen Indikatoren verknüpfen. Also wenn ich eine Aufgabe habe, beispielsweise eine Klimabilanz zu erstellen, dann und ich bearbeite diese Aufgabe in dem System, dann ist die automatisch mit dem GRI-Indikator verknüpft, der dazu gehört. Ja.
Okay, spannend. Darf man schon was über das Preismodell erzählen?
Das kann man also nur bedingt machen. Es ist so, wir gehen hier mit einem Freemium-Modell an Start. Das heißt, wir bieten wirklich eine ganze Menge von Funktionalitäten erstmal kostenlos an und sozusagen erst bei den Premium-Services liegen dann hinter einer Paywall. Mhm. Das ist so ein bisschen, ne, die Idee. Einerseits wollen wir möglichst einer breiten Masse auch so eine digitale Lösung anbieten. Mhm. Und wir glauben eben auch, dass es marketingtechnisch das bessere Modell eigentlich ist. Ne? Also Stichwort Marketing-Tools, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge toller Tools eigentlich, ob Zumo, ob HubSpot, ob Mailchimp. Und diese Tools haben es ja irgendwie geschafft, dieses Thema, was durchaus auch langweilig sein kann, Marketing, das war ja auch früher ein eher langweiliges Thema, aber jetzt digitalen Raum zu bieten, dass es total Spaß macht, irgendwie damit zu arbeiten.
Ja.
Und das ist was wir jetzt in den ganzen, es gibt ja viele andere Nachhaltigkeitssoftware, was wir da ein bisschen vermissen, ist so ein bisschen die UX, ist so ein bisschen das, es macht Spaß, hier irgendwie meine Projekte zu managen. Mhm. Also man kommt sich bei einigen Programmen, also Konkurrenzprogramm, sage ich jetzt mal, vor, als wenn man da irgendwie in einer Buchhaltungssoftware unterwegs ist. Es ist so trocken und langweilig.
Kommt und, ja oft auch so ein bisschen aus der ERP-Richtung, ne? Dann so,
total, ja.
Und SAP so. War jetzt ja für Spaß so noch nie bekannt. Und
genau,
die anderen sehr trocken. Kommt dann oft aus der ja, ihr PC, Windows, Verwaltungsprogramm Welt.
Total.
Das sieht auch ganz spannend aus, was ihr da online macht. Ich bin sehr gespannt, wenn das startet. Ich drücke euch auch die Daumen, dass das gut funktioniert.
Genau.
Jetzt haben wir tatsächlich eins seiner Kernthemen noch gar nicht behandelt und ich neige gerade so ein bisschen noch mit Blick auf die Uhr dazu, dich da irgendwie nochmal zu engagieren für, und zwar das Thema Hochschule und Nachhaltigkeit.
Ja.
Also ich würde das wirklich sehr gerne mit dir nochmal diskutieren, aber wenn es für dich okay wäre, würde ich dich tatsächlich irgendwann zu dem Thema nochmal extra einladen. Ich glaube, es macht vielleicht von der Zielgruppe her Sinn, dass man es vielleicht nochmal abtrennt. Ich habe mich total gefreut, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist.
Ich habe mich über die Einladung gefreut. Vielen Dank.
Ja, ich meine, das ist, wenn man so einen Profi kriegen kann, dann greife ich natürlich zu. Und habe mich wirklich super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir bleiben ja ohnehin auch über andere Dinge noch in Kontakt. Bist du eigentlich noch auf Clubhouse aktiv? Ich muss die Frage mal kurz stellen, weil wir gemeinsam dieses Panel da gemacht hatten.
Genau.
Hast du die App mal wieder aufgemacht seitdem? Bist du da noch aktiv?
Nee, also das war auch eine spannende Erfahrung irgendwie, ne? Dass diese Clubhouse-Geschichte so über 2-3 Wochen total gehypt war und dann, ich glaube, mit der Causa Bodo Ramelow irgendwie komplett vom Aufmerksamkeitsmarkt wieder weggefegt wurde. Ja. Und insofern, nee, habe ich nicht gemacht. Hat zwei Gründe. Das eine ist, auch diese Panels haben viel Vorbereitungszeit gekostet.
Ja.
Und ich mache ja jetzt mit WeShift machen wir eine Webinarreihe.
Mhm.
Die ist so ein bisschen im Geiste dieser Clubhouse-Aktivitäten, ist aber ne, mit Zoom-Webinaren und man kann sich gegenseitig sehen und es ist ein bisschen strukturierter alles. Und insofern bin ich weiterhin aktiv, dabei Informations- und Gesprächsangebote zu machen, aber nicht mehr auf Clubhouse.
Ich habe mich tatsächlich auch erwischt, dass ich letztens gemerkt habe, dass ich die App lange nicht auf hatte. Aber in anderen Ländern scheint es gar nicht so schlecht zu laufen. Und mal gucken, also jetzt werden diese Audio-Funktionen ja auch überall integriert. Muss man beobachten, wie das weitergeht. Also
ich würde es noch nicht abschreiben.
Na, ich glaube, wenn die da Podcast zum Beispiel integrieren, dass man sagt, hier kann man das Gespräch als Podcast rausbringen oder so, solche Aktionen finde ich ganz spannend. Also da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was draus machen.
Mhm.
Aber ich fand es auch interessant. Also ich fand auch unser Panel eigentlich spannend und auch dieses Konzept, dass da alle damit mitreden können, war eigentlich auch ganz wirklich echt auch eine gute Sache, fand ich eigentlich.
Absolut.
Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir ein schönes, langes Pfingstwochenende. Ich hoffe, du kannst es auch ein bisschen genießen. Wetter spielt, weiß ich nicht, vielleicht auch mit. Gucken wir mal.
Es war zwischenzeitlich Weltuntergang hier in Hamburg.
Ja, also hier im Rheinland wird es, glaube ich, auch nicht so super schön. Aber egal, trotzdem, ich wünsche dir eine super Zeit. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wegen des Themas Hochschulnachhaltigkeit, wir finden nochmal einen zweiten Termin, hoffe ich.
Mit Sicherheit. Ich danke dir, Ricardo.